Familienrecht nach Religionszugehörigkeit, was? In Deutschland undenkbar. Woanders lässt sich sowas aber tatsächlich finden. Ja, liebe Menschen, heute mal ein trockeneres, sehr lebhaftes Thema, das für den Wahlkampf und die Zukunft Indiens große Bedeutung hat. Heute soll es um den Uniform Civil Code gehen, kurz UCC, also um das einheitliche Zivilgesetzbuch. Unser heutiges Vorurteil lautet: Demokratien wenden dieselben Gesetze für alle Menschen an? Das stimmt so nicht. Gleichheit vor dem Gesetz ist zwar ein wichtiger Grundsatz, nicht nur in Demokratien, und diese gilt natürlich auch in Indien. Aber es gibt in Indien einen Teil des Zivilrechts, in welchem die Religionszugehörigkeit eine Rolle spielt. Das heißt also, Menschen verschiedener Religionen werden durch verschiedene Zivilrechte behandelt. Insbesondere für Eheschließungen und Erbrecht gibt es je nach Religion der Betroffenen unterschiedliche Vorschriften. Hier kommt dann die Scharia ins Spiel. Scharia wird zwar oft mit brutalen Strafvorschriften in Verbindung gebracht, ist aber eigentlich ein Überbegriff für islamisches Recht. Dieses hat vielfältige Auslegungen. Deswegen ist es zu einfach, wenn Scharia in Deutschland oft nur mit den strengsten Vorgaben gleichgesetzt wird. Die Scharia ist also für indische Muslime relevant, weil sie deren Familienrecht prägt. Wenn wir heute von UCC sprechen, meinen wir vereinfachend das Familienrecht. Die Abgrenzung von Rechtsgebieten ist in Indien aber nicht dieselbe wie im deutschsprachigen Raum. Nachdem das Familienrecht bisher uneinheitlich war, bezieht sich nun das Schlagwort Uniform Civil Code dementsprechend auf eine Vereinheitlichung des gesamten Zivilrechts. Die meisten Teile dessen sind aber schon jetzt dieselben für alle Menschen in Indien. Verschiedene Vorschriften für die Eheschließung nach Religionszugehörigkeit sind tatsächlich gar nicht unüblich. Israel hat das auch und auch in Deutschland wurde die Zivilehe erst unter Bismarck eingeführt, um so die Privilegien der katholischen Kirche zu beschneiden. Erst damit wurden auch hier interkonfessionelle Ehen sowie Scheidungen möglich. Richtig vereinheitlicht wurde der vorige Flickenteppich des geltenden Zivilrechts in Deutschland erst mit der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 1900. Gut, so außergewöhnlich ist es also nicht. Aber warum gibt es jetzt getrenntes Familienrecht in Indien? Wie viele Gesetze in Indien handelt es sich auch hier um ein Überbleibsel der britischen Kolonialherrschaft. Die Briten wollten zwar herrschen und Gewinn machen, ließen getrennte Vorschriften in verschiedenen Religionsgemeinschaften aber fortbestehen. Eine Einmischung erschien ihnen anfangs wenig gewinnbringend und dass sie sich zunächst raushielten, hatte auch eine befriedende Wirkung. Eine Kodifizierung, also das tatsächliche Niederschreiben der getrennten Familienrechte durch die Briten, geschah erst später. Separates Familienrecht gibt es also für die meisten Religionsgemeinschaften, aber nicht für alle. Relevant ist es vor allem für Angehörige des Islams und des Christentums. Denn viele andere Religionen, wie zum Beispiel Sikhs oder Buddhisten, sind weiterhin dem Hindu-Familienrecht unterworfen. Sie werden quasi als Hindus behandelt. Das Hindu-Familienrecht ist somit eine Art Standardrecht. Manche Minderheiten sorgen sich daher darum, dass eine Vereinheitlichung heißen könnte Hindu-Recht für alle. Und was macht das unabhängige Indien dann jetzt mit diesen diversen Familienrechten? Als 1950 die Verfassung verabschiedet wird, konnte man sich nicht auf ein einheitliches Familienrecht einigen. Dieses wurde stattdessen in den sogenannten Staatszielen mit aufgenommen. Und die Umsetzung davon ist nicht so einfach. Mehr als 70 Jahre später gibt es also immer noch unterschiedliches Recht bezüglich Eheschließung und Erben, je nach Religionsgemeinschaft. Es gibt zwar ein Gesetz, das weltliche Ehen und damit Eheschließung zwischen Angehörigen verschiedener Religionen ermöglicht, diese sind aber bis heute die absolute Ausnahme. Weniger als 1% aller Ehen in Indien werden zwischen Angehörigen verschiedener Religionen geschlossen, auch weil deren Ablehnung über alle Religionsgemeinschaften hinweg weit verbreitet ist. Und Ehe gibt es in Indien derzeit auch nur für heterosexuelle Paare. Gleichgeschlechtliche Beziehungen wurden zwar durch das höchste Gericht entkriminalisiert, es hält die Verantwortung, Anpassungen bezüglich der Ehe vorzunehmen, aber für eine Zuständigkeit des Parlaments. Schauen wir uns nun einmal das Hindu-Familienrecht genauer an. Die Ursprünge liegen im Gewohnheitsrecht der Brahmanen, welche die wichtigsten Berater der Briten stellten. Oftmals kodifizierten die Briten damit nur bestehendes brahmanisches Gewohnheitsrecht. Die Rechtsvorstellungen der Brahmanen wurden damit auf alle Hindus und eben auch Sikhs, Jainas und Buddhisten ausgeweitet. Noch heute sind diese Ursprünge erkennbar. Das Hindu-Familienrecht ist aber über die Jahre öfter angepasst worden und gilt heute als weniger traditionell. Aus dem Familienrecht anderer Religionsgemeinschaften hielt sich der indische Staat aber lange Zeit weitgehend raus. Und ganz kurz, was sind denn jetzt Vor- und Nachteile eines einheitlichen Zivilrechts? Große Teile der Opposition sind gegen eine solche Vereinheitlichung, auch wenn sie sich für Reformen im Familienrecht aussprechen. Auch viele Minderheiten lehnen den UCC ab, da sie dadurch Autonomie verlieren würden und in weiten Teilen den Vorstellungen der Hindu-Mehrheit unterworfen werden würden. Befürworter der Vereinheitlichung erwarten hingegen eine Stärkung von Menschen- und insbesondere Frauenrechten. Zu den lautesten Befürwortern des UCC gehört heute auch die BJP um Premierminister Modi. Einen Eingriff in das muslimische Familienrecht hat Modi aber bereits durchgeführt. Und damit wollen wir euch nun ein konkretes Beispiel geben. Unter indischen Muslimen gab es die selten angewendete Form der sogenannten Blitzscheidung. Diese ermöglichte es muslimischen Männern, ihre Ehefrauen durch eine einfache Erklärung zu verstoßen, während letztere dieses Recht nicht hatten. Dies wurde kritisiert, da betroffene Frauen oft ohne Unterhalt zurückbleiben, was ein immenses Armutsrisiko schafft. Vorherrschendes Instrument ist aber die konventionelle Scheidung, in welcher Muslimas durchaus Unterhaltsansprüche anmelden können. In vielen Präzedenzfällen hatten Gerichte einzelne solcher Blitzscheidungen auch bereits für ungültig erklärt und Unterhaltsansprüche anerkannt. Auch zahlreiche islamische Rechtsgelehrte lehnen sie ab, da sie keine Basis im Koran habe, und auch die muslimisch geprägten Nachbarländer lassen diese nicht zu. 2017 hatte dann Indiens höchstes Gericht diese Praxis allgemein für ungültig erklärt und Muslime auf den konventionellen Scheidungsprozess verwiesen. Dass diese Blitzehen nur sehr selten vorkamen, hat zahlreiche Akteure der Hindutva trotzdem nicht davon abgehalten, hierüber Stereotype gegenüber muslimischen Männern zu verbreiten. Dabei lehnen auch eine Mehrheit der muslimischen Männer in Indien diese Praxis mittlerweile ab. KritikerInnen merkten an, dass die soziale und wirtschaftliche Marginalisierung von verlassenen Hindu-Frauen nicht besser sei, von der Regierung aber nicht adressiert werde. Auch Narendra Modi hat seine Ehefrau kurz nach der Hochzeit sitzen gelassen. Teil des öffentlichen Diskurses wurde diese Kritik aber nicht. Und trotz des Urteils hielt es Modis Regierung für angemessen, die bereits ungültige Form der Scheidung vom Familien ins Strafrecht zu ziehen. Im selben Jahr wurde, ohne Konsultation muslimischer Verbände, wie es üblich wäre, ein Gesetz eingebracht und seit 2019 ist diese Form der Scheidung nicht nur ungültig, sondern bildet einen Straftatbestand mit einer Höchststrafe von 3 Jahren Gefängnis. In der öffentlichen Debatte um dieses Gesetz wurde auch immer wieder die Forderung nach einem UCC laut. Die BJP hat in diesem Jahr ein vereinheitlichtes Familienrecht erneut in ihr Wahlprogramm aufgenommen und wirbt aktiv damit. Es ist möglich, dass dies im Falle eines Sieges ein neues großes Projekt einer weiteren Modi-Regierung wird. Das Parteiprogramm betont vor allem, dass die Vereinheitlichung nötig sei, um die Gleichheit der Geschlechter zu erreichen. Modi erklärte, dass getrenntes Privatrecht bedeute, dass einige Gemeinschaften vor der Verfassung geschützt würden, während andere in der Vergangenheit gefangen blieben. Es ist interessant, dass die BJP das also stets im Interesse der Muslime und Christen, insbesondere der Frauen, präsentiert. Reformen des Hindu-Codes oder andere Gesetze, mit welchen Frauenrechte ausgeweitet werden könnten, lehnt die Partei aber weitgehend ab. KritikerInnen wenden also oft ein, dass die gesellschaftliche Rolle muslimischer Frauen meist nur im Kontext der Reform des Familienrechts aufkommt, während zugleich nichts unternommen wird, um ihre sozioökonomische Situation zu verbessern. Ein UCC würde muslimischen Frauen also teilweise zugutekommen. Andererseits gibt es dann die Begleiterscheinung, dass Muslime als rückständig dargestellt werden. Es fällt vielen Muslimas daher schwer, sich für etwas auszusprechen, was dem Ruf ihrer Gemeinschaft schaden könnte. Ganz schön komplex, oder? Und gelten die getrennten Familienrechte also in ganz Indien? Nein, in 2 kleinen Teilen ist es tatsächlich vereinheitlicht. Zum einen gibt es ein einheitliches Familienrecht in Goa. Der kleine Staat- und Touristen-Hotspot an der Westküste war nämlich noch bis 1961 eine portugiesische Kolonie. Dort verwendete man bereits ein einheitliches Familienrecht, welches aber auch nach der Annexion von Indien beibehalten wurde. Und in Uttarakhand hat die dort regierende BJP kürzlich ernst gemacht und ein einheitliches Familienrecht erlassen. Die Staatsregierung versprach auch hier wieder, dass dies die Rechte von muslimischen Frauen stärken werde. Jetzt könnte man meinen, eine Vereinheitlichung würde vielleicht auch dazu führen, dass alte Rollenbilder vielleicht mal neu gedacht werden. Das muss aber nicht so sein. Zwar verbietet Uttarakhand nun Polygamie und Kinderehen, aber nach den neuen Vorgaben müssen sich zum Beispiel unverheiratete Paare, die zusammenleben, bei den Behörden registrieren. Sollten sie dies nicht kurz nach dem Zusammenziehen tun, drohen Geld- und Gefängnisstrafen. Zudem erhalten die Behörden auch die Möglichkeit, eine solche Registrierung zu verweigern, wenn sie gegen die öffentliche Moral verstoßen. Fassen wir also zusammen. Gerade in Familienangelegenheiten bestimmt in Indien die Religionszugehörigkeit, welchem Recht man unterliegt. Wie große Teile des indischen Rechtssystems ist dies ein Erbe des britischen Kolonialismus. Im Falle einer Vereinheitlichung könnte also bald Hindu-Recht für alle gelten. Dieses ist zwar öfter reformiert worden, bildet aber nach wie vor die Rechtsvorstellungen der Männer aus traditionell dominanten Kasten ab. Die Regierungspartei BJP wirbt schon lange mit der Vereinheitlichung und hat jetzt in einem Bundesstaat damit auch ernst gemacht. Die Begründung, damit die Rechte muslimischer Frauen stärken zu wollen, scheint aber nur ein Vorwand zu sein. Denn dass die Situation vieler Hindu-Frauen nicht besser ist, wird hierbei nämlich ignoriert. Und das muslimische Recht als reformbedürftig darzustellen, kann die BJP in ihrer Pro-Hindu-Argumentation gut nutzen. Ein vereinheitlichtes Familienrecht ist ein wichtiges Wahlversprechen und könnte bei einem Sieg der BJP ein wichtiges Projekt der nächsten Legislaturperiode werden. Das war es auch schon wieder für diese Woche von Verkehrte Welt. Vergesst nicht, auf unserem Instagram-Kanal vorbeizukommen und uns dort und auf Spotify zu folgen. Die nächste Folge von Verkehrte Welt wird euch Subhash Chandra Bose vorstellen, den Konkurrenten Gandhis in der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Bis dann! Tschüss! Diese Folge wurde geschrieben von David Weiss und moderiert von Deborah Sinner.